schon wieder ein Wumms. Der Kanzler haut auf den Tisch und befiehlt, 3 deutsche Atomkraftwerke laufen weiter bis April. Ein Zeichen der Stärke? Mitnichten. Ein Zeichen der Schwäche, ein Zeichen der absoluten Zerrissenheit der Ampelregierung. Unfähig, sich zu einigen, unfähig, gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten. Und löst der neueste Wumms aus dem Kanzleramt auch nur ein Problem? Nein, meint AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla.
Es bringt also so gut wie nichts. Deswegen sagen wir auch erstens mal, alle 6 Atomkraftwerke müssen weiterlaufen, nicht bloß die 3. Und zwar unbegrenzt, weil man ja überhaupt nicht weiß, ob man bis Ostern das Problem überhaupt gelöst hat.
Die Preise sinken nicht, die Energiesicherheit ist nach wie vor nicht gewährleistet. Und das Einzige, was feststeht, ist, es wird teuer. Richtig teuer. Für unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Die Ampel steuert Deutschland ins haushälterische Desaster, macht in nur einem Jahr 500 Milliarden Euro Schulden. Der AfD-Haushaltspolitiker Peter Böhringer in dieser Woche in einer Pressekonferenz im Bundestag.
Wir haben 140 Milliarden reguläre, in Anführungszeichen, Neuverschuldung für 2022 im Haushalt, schon länger. Das wäre bereits das mehr als Zehnfache dessen, was zulässig wäre. Man hat 100 Milliarden Bundeswehr-Sondervermögen neben die Schuldenbremse gesagt, so war das, das waren die Worte von Finanzminister Lindner. Man hat 60 Milliarden noch aus dem Haushalt 21 geholt, um damit Rücklagen zu bilden im Klimafonds. Und jetzt eben noch 200 Milliarden für den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds.
Über die neuesten teuren Tricks der Ampel reden wir gleich mit Peter Böhring. Außerdem heute in 7 Tage Deutschland. Die Migrationspolitik der Linksgelben ist infantil. Kindlich unbedarft holt die Ampel über ihre SPD-Innenministerin Faeser Zehntausende Afghanen nach Deutschland. Jeden Monat mindestens 1000, natürlich mit der ganzen Familie. Dazu noch jede Menge illegale Migranten aus Afghanistan. Ist das wirklich kindlich unbedarft oder steckt dahinter ein Plan? Dazu jetzt gleich bei uns im Wochenend-Podcast aus Berlin der AfD-Innenpolitiker Dr. Gottfried Curio. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Schön, dass Sie bei uns sind. Ihnen einen guten Tag. Nachdem die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen war und die Taliban sofort die Macht übernommen hatten, hörten wir zum ersten Mal von sogenannten Ortskräften. Von Einheimischen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben und deren Leben deswegen bedroht gewesen sein könnte. Ein paar hundert Mann, so erste Angaben, und denen wurde die Möglichkeit gegeben, nach Deutschland zu kommen. Doch aus den paar hundert Afghanen sind inzwischen Tausende geworden, Zehntausende, und es sollen immer mehr werden. Der AfD-Innenpolitiker Dr. Gottfried Curio spricht von einer wörtlich infantilen Migrationspolitik, vorangetrieben vor allem von Innenministerin Faeser von der SPD. Schönen guten Tag, Herr Dr. Curio.
Schönen guten Tag.
Wie viele Afghanen sind denn inzwischen nach Deutschland gekommen und wie viele sollen es nach dem Willen Faesers noch werden?
Also der Zugang dieser Gruppe, das läuft ja schon länger als die Geschichte mit den Ortskräften. Wir haben Stand letztes Jahr weit über 300.000, also etwa 10.000 sind wir da schon drüber. Und das ist insbesondere im Vergleich zum Vorjahr nochmal um etwa 40.000 angestiegen. In den letzten 10 Jahren, damit man nur mal einen Überblick hat, irgendwie ist das mal gestartet von 50.000 und wir sind jetzt, wie gesagt, auf weit über 300.000. Stichwort Ortskräfte, Sie haben es schon genannt, das war der NATO-Truppenabzug. Da sind etwa knapp 25.000 Leute mit Familienangehörigen gekommen. Die sind auch bereits da oder sind zeitnah jetzt im Kommen. Aber jetzt gibt es eben diese neue Initiative von Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock, die jetzt monatlich 1.000 Schutzbedürftige plus Familienmitglieder, was also auch nochmal ein hoher Faktor ist. Ja, die durchschnittliche Kinderzahl von Afghanen liegt bei 4,6 Kinder pro Frau. Da muss man jetzt wissen, Faeser und die Afghanen, sie hat schon als erste Amtshandlung gleich erklärt, sie will 25.000 Afghanen umsiedeln. Sie hat dann gesagt, das ist ein Land, ein Herkunftsland mit guter Bleibeperspektive hier bei den BAMF-Überprüfungen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Hartz-IV-Quote bei knapp 45% ist und dass das nach den Syrern die kriminellste Einwanderergruppe ist mit einer hohen Kriminalitätsrate. Warum nun Frau Faeser ihr Herz ausgerechnet an die Afghanen verloren hat, das bleibt wohl ihr Geheimnis.
Dass das alles Ortskräfte sind, das versucht ja selbst Faeser inzwischen nicht mehr der deutschen Öffentlichkeit zu verkaufen. Aber welche Gründe werden denn aktuell angeführt für die massenhafte Migration von da zu uns?
Ja, das wird von Faeser und Baerbock recht nebulös und maximal breit gefächert formuliert, ja. Das sind also Personen, die gezeigt haben, einen Einsatz für Frauenrechte, für Menschenrechte, die in allen möglichen Bereichen Justiz, Politik, Medien und Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft sich exponiert hätten. Also warum jetzt etwa Leute im Bereich des Sports, die sich da exponiert haben, besonders gefährdet sein sollen, das bleibt wirklich schleierhaft. Auch, und da wird es jetzt wieder interessant, ideologisch sei gedacht an Leute, die bedroht sein könnten wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität. Außenministerin Baerbock sagt ja, das Programm richte sich insbesondere an Frauen und Mädchen, also halb Afghanistan kann schon mal kommen. Man muss jetzt wissen, also in diesem Paket ist praktisch für jeden was dabei, da kann sich jeder wiederfinden. Insbesondere besteht die Gefahr mit dieser selbst angegebenen Queerness. Das ist nämlich in seiner Glaubhaftigkeit ja ganz schwer zu ergründen. Da kann man sich praktisch nur auf die Selbstauskunft desjenigen stützen, wenn die hier nach Deutschland wollen. Insbesondere hat die Regierung auch eine Weisung ans BAMF erteilt, die sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität zu berücksichtigen und nicht, das ist jetzt wichtig, zu prüfen, ob die überhaupt im Herkunftsland zu einer Gefährdung geführt hat, ob die überhaupt offen ausgelebt wurde, ob die überhaupt unverzichtbarer Teil der persönlichen Identität ist. Also in einem Satz, nach der behaupteten Ortskräfteeigenschaft kommt jetzt die behauptete Geschlechtsangehörigkeit.
Was bezweckt denn die Bundesregierung mit diesen Einreiseprogrammen? Warum macht man das? In dem Wissen, dass kulturfremde Menschen kommen, meist schlecht oder gar nicht gebildet oder ausgebildet, mit so gut wie keiner Perspektive außer Hartz IV und Bürgergeld und vielleicht der Kriminalität. Eine bewusste, geplante und gewollte Belastung der Sozialsysteme auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Können Sie es erklären? Warum?
Ja, man darf sich nicht zu einfach machen. Wir müssen zunächst mal sehen, also man kann diese Frage ja stellen für jegliche Einwanderung aus dem außereuropäischen oder außerabendländischen Raum, sagen wir mal. Fakt ist, und das dem muss man sich stellen, Deutschland überaltert gegenwärtig. Ja, die Frauen bekommen immer weniger und immer später Kinder, sterben immer mehr Menschen, als geboren werden. Das heißt, das Rentensystem wird hier absehbar an seine Belastungsgrenze geführt. Und dieses System, so wie es erstmal aufgelegt ist, muss früher oder später kollabieren. Das ist völlig klar. Was wäre jetzt aber die richtige Herangehensweise, diesen Missstand zu steuern? Natürlich nicht die Einwanderung von oft unterdurchschnittlich Qualifizierten, ja, die also überdurchschnittlich häufig Hartz-IV-Empfänger werden und die dann auch noch von verlogenen Politikern als Fachkräfte tituliert werden. Sondern natürlich, Ungarn macht das zum Beispiel vor, eine aktivierende Familienpolitik, durchaus auch durch Geldanreize. Aber was wir von der Regierung sehen mit dieser forcierten Einwanderung von Unterschichten, ist ja das Gegenteil einer Entlastung. Die arbeitende Bevölkerung muss eigentlich für immer mehr Sozialhilfeempfänger aufkommen. Und statt eigene Kinder in die Welt zu setzen, werden jetzt auch noch ausländische Schattenfamilien ernährt. Also in einem Wort, die demografische Frage wird die Schicksalsfrage Deutschlands. Sie ist es schon, man muss aber auf die richtige Weise gegensteuern und das Problem nicht etwa noch verschlimmern wie durch diese Zuwanderungspolitik.
Deutschland braucht eine aktivierende Familienpolitik, Dr. Gottfried Curio. Wie würde die AfD dem demografischen Wandel noch entgegenwirken?
Unbedingt eine aktivierende Familienpolitik. Selbstverständlich müssen wir auch sehen, dass wir in der europäischen Jugendarbeitslosigkeit natürlich auch potenzielle Arbeitnehmer und wirkliche Fachkräfte haben, die aus unserem kulturnahen Raum kommen, wo wir keine Integrationsprobleme zu befürchten haben, wo wir nicht zu befürchten haben, dass wir uns im Grunde genommen weitere Sozialfälle dazu holen. Also wir werden sicherlich in einer Übergangsphase kulturnahe Arbeitskräfte auch mit ins Kalkül ziehen sollen, gar keine Frage, ganz klar.
Es gibt sie selbstverständlich, die Alternativen zur Migration nach Deutschland aus kulturfremden Räumen. Und die hat uns näher gebracht heute hier bei uns im Podcast in 7 Tage Deutschland der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Gottfried Curio. Herr Dr. Curio, herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns.
Ich danke Ihnen.
200 Milliarden Euro will sich die linksgelbe Bundesregierung als sogenannten Stabilisierungsfonds genehmigen. Damit sollen irgendwie die Energiepreise gesenkt und die Bürger und Unternehmen entlastet werden. Wie genau das gehen soll, weiß auch die Regierung noch nicht so recht, aber erstmal soll das Geld her. Wenig Zustimmung findet das, wenig überraschend, bei der AfD. Haushaltspolitiker Peter Böhringer spricht nicht von einem Stabilisierungsfonds, er spricht schlicht von Schulden. Schönen guten Tag, Herr Böhringer.
Herr Frey, guten Tag.
Was halten Sie denn von diesem Vorhaben der Ampelregierung?
Ja, man muss von Schulden sprechen. Wichtig ist aber zunächst, man kann mit Geld das Grundproblem überhaupt nicht lösen. Die Beträge sind einfach viel zu groß. Unser Strom-, Gas-, Energierechnung dieser Volkswirtschaft ist um das 6- bis 10-fache gewachsen in den letzten 2 Jahren. Und würde sich in absoluten Zahlen in 3-stelligen Milliardenbeträgen übersetzen. Jedes Jahr mehr ab sofort. Und das kann man nicht über den Staat abfedern. Das wäre einfach fast schon ein Haushalt pro Jahr zusätzlich. Das heißt, selbst dieses Geld, von dem wir jetzt sprechen hier, würde 15 Monate reichen. Das ist einfach absurd. Hinzu kommt, dass es eigentlich linke Tasche, rechte Tasche für viele Menschen ist. Denn die meisten sind Gasrechnungszahler, sie sind aber auch Steuerzahler. Oder wenn das jetzt auf Pump finanziert wird statt auf Steuern, dann müssen es eben die Kinder in Form von Steuern zahlen oder wir alle in Form von Inflation oder eventuell sogar Währungsreform. Das ist also alles keine Lösung, es ist nur ein Schleier, der da mit viel Kreditgeld drüber gelegt wird über das Problem. Technisch wäre übrigens ein Nachtragshaushalt erforderlich, den wollte Herr Lindner aber unbedingt vermeiden, weil er ja formell unbedingt die Schuldenbremse einhalten will. Das tut er aber nicht. Er steckt hier in Rücklagen Geld rein, auf Pump, was verfassungswidrig ist, dazu komme ich vielleicht nachher noch. Und der Vorgang hat auch fast nichts mit 2022 zu tun. Im Gesetz, das wir verabschieden sollen, stehen bis jetzt 0 Euro Ausgaben für 2022 im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsstabilisierungsfonds von 200 Milliarden, um den es geht. 0 Ausgaben in 2022, alles irgendwann, aber völlig undefiniert in den Folgejahren. Trotzdem wird eine fürchterliche Eile hier gemacht. Also es ist alles ein reiner Buchungstrick, damit Lindner sagen kann, er halte die Schuldenbremse ein. Denn die ist zufälligerweise 2022 noch ausgesetzt und deshalb muss er unbedingt alles nach 2022 reinpacken.
Wir reden ja inzwischen von einer Neuverschuldung für das Jahr 2022 von fast 500 Milliarden Euro. Die AfD-Fraktion kritisiert vor allem, dass damit, Sie haben es eben angesprochen, Rücklagen auf Pump gebildet werden und das wäre verfassungswidrig. Warum ist denn, Herr Böhringer, solches Haushalten nicht zulässig?
Eigentlich ist das ja schon gesunder Menschenverstand, dass man nicht Kredite aufnimmt, nur um sie in Rücklagen reinzupacken. Das ist ja per se schon widersinnig. Warum sollte man das machen? Es ist, wie gesagt, ein reiner Buchungstrick, nur deshalb wird es so gemacht. Es ist auch verfassungswidrig, das übrigens auch nicht erst seit diesem Haushalt. Das hat die vorige Große Koalition auch schon mehrfach gemacht im Zuge der Corona-Krise, weil praktischerweise seit 3 Jahren die Schuldenbremse ausgesetzt war, sodass man, als gäbe es kein Morgen, Schulden machen kann. Also Lindner jetzt 500 Milliarden seit Oktober 21 und seine Vorgängerregierung im Zuge von Corona auch, ich glaube, über 300 Milliarden bei ausgesetzter Schuldenbremse. Das ist alles irre und ging nur, weil eben ja die Schuldenbremse ausgesetzt war. Und Lindner macht jetzt genau das Gleiche, was seine eigene FDP bei der Vorgängerregierung noch massiv kritisiert hat, was inzwischen zum Glück auch endlich in Karlsruhe liegt. Wir haben das übrigens schon seit 3 Jahren mit in vielen Anträgen kritisiert, weil es einfach schlichtweg illegal ist. Ich glaube, dass es eines Tages Karlsruhe auch so sehen wird, aber da sind die dann alle nicht mehr im Amt, die da jetzt das verantworten.
Der Bürger bekommt ja den Eindruck, dass Geld das einzige Mittel zur Heilung jeder Krise ist. Und dabei ist es scheinbar egal, wie viel Geld. Hunderte Milliarden stellen für Linksgelb ja überhaupt keine Hürde mehr dar. Alles Schulden, Sie haben es gesagt, die zukünftige Generationen dann belasten werden. Aber sind diese absurden Summen wirklich das Allheilmittel, zum Beispiel für die gerade vorherrschende Energieknappheit?
Ich hatte es ja eingangs schon gesagt und wir sagen das gebetsmühlenhaft seit Februar 22, seit Kriegsbeginn, aber eigentlich schon Jahre länger, denn die hohen Energiepreise hängen nicht nur mit diesem Krieg zusammen, sondern sehr stark auch mit der CO2-Religion, die jetzt von allen Altparteien seit 10 Jahren schon gelebt wird. Man glaubt wirklich, dass die Welt an 1 Grad mehr in 80 Jahren zugrunde geht. Dabei haben wir viel naheliegendere Probleme. Wir müssen die Ursachen abstellen. Das ist eben diese Ideologie, die CO2-Ideologie. Wir müssen den aktuellen Energieangebotsschock überwinden. Und das hat natürlich schon mit dem Krieg zu tun. Wir müssen in dieser Form die Deutschland schädigenden Sanktionen beenden oder zumindest abmildern. Eine echte Friedenspolitik machen, was jetzt gerade gerade eben auch wieder Scholz in seiner Regierungserklärung gesagt hat, war das glatte Gegenteil. Es war wieder mal eine bellizistische Kriegsrede. Er tut das Gegenteil davon, Deutschland rauszuhalten aus dem Konflikt, wie es zum Beispiel Ungarn macht. Wir machen sogar Waffenlieferungen, massiv, ganz schwere Waffen, viele Waffen. Wir zahlen Milliarden an die Ukraine, sowohl für Waffen als auch in den Haushalt direkt. Läuft alles auch über unseren Haushaltsausschuss. Wir bilden jetzt sogar Soldaten aus in Deutschland. Natürlich machen wir uns dazu zur Kriegspartei. Sanktionen sind auch nach dem Völkerrecht durchaus schon eine Art Kriegseintritt. Das war in der Neuzeit oft so, dass Kriege genau daran ausgebrochen sind. Es ging mit dem Handelskrieg los. Und ja, also Ökonomen sagen eigentlich schon lange, dass Handel die beste Friedenspolitik ist. Gerade liberale Ökonomen haben das seit Jahrhunderten immer wieder festgestellt. Und das ist auch empirisch tatsächlich so. Wer miteinander handelt, führt keine Kriege gegeneinander. Und deshalb ist ein Abbruch von Handelsbeziehungen, genau das machen wir ja gerade. Und Scholz hat es jetzt gerade vor ein paar Minuten wieder bestätigt, so fatal. Es ist militärisch fatal, aber es ist auch, was unseren Wohlstand angeht, fatal. Denn die Zahlen sind einfach viel zu hoch. 300 Milliarden Euro Mehrkosten an Energie gegenüber 2020er Wert. Das ist irre und es ist nicht zu leisten. Es wird unseren Wohlstand in der ganzen Breite fast alle betreffend nach unten bringen. Denn Wohlstand ist fast 1:1 Energiepreis korreliert oder überhaupt Energieverfügbarkeitskorreliert. Und ja, nur die AfD will diese Probleme ursächlich lösen. Das ist, und es geht auch nur ursächlich. Alles andere ist ein Geldschleier.
Die Ursachen abstellen und Handel ist die beste Friedenspolitik. Das sagt der Haushaltspolitiker der AfD-Bundestagsfraktion. Das sagt Peter Böhringer bei uns im Podcast heute in 7 Tage Deutschland. Herr Böhringer, herzlichen Dank.
Alles Gute den Zuhörern und Ihnen.
Wir haben es gehört, auch eben von Peter Böhringer hier in 7 Tage Deutschland. Die Ursachen von Energiepreisexplosion, von Energieknappheit müssen bekämpft werden. Welche Konzepte die AfD da ganz konkret in der Schublade hat, dazu befragt unser Hauptstadtreporter Tobias Weber jetzt den AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla.
Tino Chrupalla, wir haben eine bewegte Woche im Parlament hinter uns. Der Kanzler musste ein Machtwort sprechen, um überhaupt seine Ampel noch halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Nun freut sich die Ampelregierung, die Atomkraftwerke, die 3 Stück in Lingen, dann Neckar-Westheim und natürlich Isar 2 in Bayern, laufen jetzt doch tatsächlich 15 Wochen weiter. Was hält die AfD denn von dieser großartigen Entscheidung?
Ja, es ist nicht mal ein Schrittchen, wenn man das am Ende sieht. Wir haben gerade gehört, wie lange die Laufzeitverlängerung jetzt gehen soll. Das würde bedeuten, es bringt also so gut wie nichts. Deswegen sagen wir auch erstens mal, alle 6 Atomkraftwerke müssen weiterlaufen, nicht bloß die 3. Und zwar unbegrenzt, weil man ja überhaupt nicht weiß, ob man bis Ostern das Problem überhaupt gelöst hat. Also die Energieknappheit muss gelöst werden. Das heißt, auch die Kohlekraftwerke und natürlich die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen. Es muss dafür gesorgt werden, dass Nord Stream so schnell wie möglich wieder ans Netz geht, damit die Preise sinken. Das ist der Grund und die werden durch diese Verlängerung bis Ostern eben nicht sinken.
Sie haben es gerade angesprochen, die Gaspreise, da haben wir dann unter anderem auch die furiose Gaspreisbremse. Glauben Sie denn tatsächlich, dass diese Gaspreisbremse Gaspreise als solches senken wird?
Erstens mal sind die Gaspreise jetzt schon hoch, teilweise trotz Gaspreisbremse verdoppeln, verdreifachen sie sich und man tritt auf die Bremse, wenn der Winter vorbei ist und das ist im März. Also die Leute werden diesen Winter voll und ganz bezahlen. Und was danach kommt, was auch die nächsten Monate auch perspektivisch folgt, weiß niemand, wie die Preisentwicklung sich entwickelt. Und am Ende muss es ja trotzdem der Verbraucher zahlen. Es ist eine reine Umverteilung. Durch andere Steuererhöhungen oder Steuereinnahmen wird man das finanzieren müssen. Also der Verbraucher bezahlt es so oder so. Und bis dato sind natürlich etliche Unternehmen bereits pleite gegangen, in die Insolvenz gerutscht. Also das reicht natürlich in keinster Weise aus.
Jetzt gibt es von der Regierungskoalition natürlich die Aussage, ja, aber im Dezember übernehmen wir ja komplett die Abschlagzahlung. Das ist aber relativ unausgegoren, denn da kriegen ja alle was. Das ist ja die berühmte Gießkanne.
Die berühmte Gießkanne und eine Abschlagszahlung, das ist ja, das hört sich erstmal toll an. Nochmal, die Gaspreise haben sich verdreifacht teilweise. Es wird nicht ausreichen. Und für die Unternehmen, gerade für die energieintensiven Unternehmen, Gießereien, Glaswerke, sowieso nicht. Also die werden im Endeffekt ihre Produktion einstellen müssen. Und weil sie die Preise nicht weitergeben können, also das wird natürlich zu großen Problemen wirtschaftlicher Art führen, auch zu sozialen Problemen führen. Das ist keine Lösung. Und die Ursache, nochmal, die Ursache ist nicht behoben. Das ist die Energieknappheit und das heißt, wir brauchen weiter russisches Gas. Ich erwarte und fordere auch die Bundesregierung auf, endlich Klarheit bei der Aufklärung der Anschläge zu geben. Da ist es ja erstaunlich ruhig. Man sagt einfach nichts, man ignoriert es, man macht so, als wenn das gegeben ist. Das erwarte ich von der Bundesregierung und dann die Ursache, wie gesagt, zu beheben heißt, weiter Gas von Russland zu liefern, die Sanktionen zu beenden, damit die Preise wieder sinken.
Aber für das Handwerk, für den Mittelstand kommen doch diese ganzen Maßnahmen jetzt sowieso alle zu spät. Die sind doch längst in der Krise.
Die sind bereits in der Krise. Aufträge gehen massiv zurück. Klar, die Leute halten das Geld zusammen, müssen natürlich auch selber, auch gerade im privaten Bereich, sehen, wie sie über diesen Winter kommen, über die nächsten Winter. Und das wird, wie gesagt, für viele Handwerksunternehmen existenziell bedrohlich werden und viele werden auch aufgeben, in die Insolvenz gehen. Und selbst der IWF sagt ja mittlerweile, auch der nächste Winter, also 23, wird noch schlimmer werden. Also auch die Preisentwicklung wird weitergehen, die Inflation heizt sich weiter an. Und das sieht eigentlich alles sehr traurig aus, wenn man sich dann wirklich den europäischen Markt anguckt, den deutschen Markt anguckt, wie wir uns durch die eigenen Wirtschaftssanktionen mehr schaden als Russland.
Denn die anderen europäischen Staaten um uns herum in der EU, die sind ja alle nur noch am Staunen über den Wahnsinn, der sich hier abspielt. Wir haben keine Energie, wir schalten Atomkraftwerke nur ein bisschen später ab. Die schütteln da auch alle nur noch den Kopf.
Ja, aber vor allem, wenn man nach Frankreich schaut, also die warten ja gerade ihre AKWs, dann müssen wir im Prinzip auch Strom nach Frankreich liefern. Im Gegensatz bekommen wir Gas. Aber was die anderen Länder bereits gemacht haben, sind teilweise die Mehrwertsteuer und auch die Energiesteuern zu senken. Und das wären Maßnahmen, die wir auch immer wieder fordern, die sofort gelöst und auch umgesetzt werden könnten, wo der Verbraucher zumindest halber Wege ein Stück weit entlastet wird. Aber es kommt nicht. Diese Entlastungspakete sind im Prinzip bloß Versprechungen, die am Ende nicht viel bringen werden. Das sind Eintagsfliegen und das Urproblem wird nicht gelöst.
Das alles wird ja über diese Gaspreisbremse finanziert. 200 Milliarden Euro sind in einem Schattenhaushalt geparkt worden. Das klingt alles ganz nett. Das heißt aber, dieses Geld werden unsere Kinder und unsere Kindeskinder aufbringen müssen. Es muss am Ende bezahlt werden.
Es muss am Ende bezahlt werden. Die Enteignung geht weiter. Nicht nur unsere Enkel und Kinder bezahlen, wir aktuell alle auch schon. Unsere Rentner bezahlen es. Die Inflation steigt weiter. Also uns wird weiter das Geld voll aus der Tasche gezogen. Und der Bürger ist im Endeffekt der Dumme. Wir werden alle ärmer werden.
Vielen Dank, Tino Chrupalla, Fraktionschef im Deutschen Bundestag der AfD und Bundessprecher der AfD. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Und das war's auch schon für diese Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Wir sind weiterhin immer für Sie da. Nehmen Sie gerne Kontakt auf per Telefon oder WhatsApp unter 030 439 70765. 030 für Berlin 439 70765. Am Mikrofon war Detlef Friehe. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.